Also und okay, heute mein Predigt heißt Disziplin ist gut. Yes. Oh, okay, das ist gut. Wie reagiert ihr auf diese Aussage?
Ganz deutsch.
Ganz deutsch, ja, das ist gut, das ist richtig. Okay, aber was meinte ich? Okay, müsste ich klarstellen, wo wir in unserem Leseplan stehen, okay? Das ist sehr wichtig für meinen Titel. Als Gemeinde lesen wir gemeinsam durch die Bibel. Wir sind eine Gemeinde, die glaubt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und dass wir aus dem Wort Gottes lernen und ihm folgen sollten. Oder? Amen. Letzten Monat haben wir viele Psalmen gelesen. Und so hatten wir letzten Sonntag einen wunderbaren Gottesdienst, in dem wir über viele Psalmen nachdachten und auch viele Lieder für Gott gesungen haben. Amen. Vielen Dank an Daniel, Helge und Tina. Das war eine Menge Arbeit. Also vielen, vielen Dank. Und war so toll. In diesem Monat beginnen wir mit dem Abschnitt unseres Plans, der den Titel Kronen und Kompromisse trägt. Also und sorry, Jakob. Ich bewege zu viel. Sorry. Wieso? Okay, wir werden von den Königen lesen, die Gottes Volk führten, und von den Propheten, die Gott sandte, um ihnen zu helfen. Dabei werden wir ein Muster erkennen. Viele dieser Könige gingen im Glauben Kompromisse ein, während sie hart darum kämpften, ihre Kronen zu verteidigen. Um uns darauf vorzubereiten, haben wir diesen Freitag eine ganz besondere Andacht. Dirk Ratjen, wo bist du?
Hier.
Dirk, komm mal bitte. Könntest du uns mehr darüber, unsere Andacht, erzählen? Bitteschön.
Immer gerne. Also, auf unserem Bibelleseplan stehen 16 Prophetenbücher. Und vielleicht geht es dir wie mir. Ich lese die manchmal und denke, Mann, das klingt immer irgendwie gleich. Wo unterscheiden die sich? Worüber reden die genau? In welchem Buch? Wie hängen die alle zusammen? Natürlich unterscheiden sich darin, in welcher geschichtlichen Periode sie waren und deshalb, welche Dinge gerade das Volk Gottes durchmachte. Und drum habe ich die Ehre, nächsten Freitag, diesen Freitag, Lehre darüber zu machen. Ich fange mal an mit einem geschichtlichen Überblick, damit man überhaupt sieht, wie die Dinge zusammenhängen. Kurz, obwohl ich das mache. Ich habe ein super tolles Schaubild gefunden, nicht gemalt, gefunden. Das zeige ich dann Stückchen für Stückchen. Nachher kriegt das auch insgesamt, die Präsi natürlich auch, um mal zu sehen, wie hängen die zusammen. Und ich habe früher natürlich in jungen Jahren mal auswendig gelernt, welcher Prophet war bei welchem König. Und ich kann mich nicht erinnern. Jetzt habe ich mir eine Struktur überlegt, von der ich glaube, dass man sich relativ gut daran erinnern kann. Die erzähle ich euch dann auch, damit ihr, wenn ihr die Propheten lest, ohne nachzuschauen, sagen könnt, der war doch in der und der Epoche. Und jetzt verstehe ich, wovon der redet. Natürlich gibt es ein paar Kraftzeittipps aus dem, was wir da alles lesen. Also, ich freue mich, euch zahlreich zu sehen, und zwar hier.
Ja.
Hier. Wunderbar, bis Freitag.
Oh, hallo. Danke, danke schön. So, hier am Freitag kann man dieses 19 Uhr, ja? 19 Uhr hier. Wo ist Jörg? Jörg, das ist richtig, oder? 19 Uhr, ja. Okay, danke, Jörg. Also, Amen. Ja, ich freue mich darauf. Und vielen Dank für alle die harte Arbeit, Dirk, die du gemacht hast, die du darin investiert hast und dafür, dass du unsere Gemeinde gedient hast, indem du dieses Jahr so viele großartige Lehren vorbereitet hast. Ich bin sehr, sehr dankbar. Vielen Dank, Dirk. Also, wie ich bereits sagte und wie Dirk am Freitag erklären wird, wenn wir diesen Abschnitt unseres Leseplans lesen, werden wir ein Muster erkennen. Viele der biblischen Könige gehen Kompromisse in ihrem Glauben ein, während sie hart darum kämpfen, ihr Königreich aufzubauen. Daraus können wir viel lernen, denn Satan versucht uns alle im Laufe unseres Lebens dazu zu verleiten, Kompromisse in unserem Glauben einzugehen. Doch wir sind dazu berufen, unsere Reiche auf dieser Erde aufzugeben, um in Gottes Reich im Himmel einzutreten. Und um das zu tun, dürfen wir keine Kompromisse eingehen. Wir müssen fest daran festhalten, dass Jesus der Herr ist und nach dem Evangelium leben. Kommen wir nun zu unserem heutigen Text, 1. Könige 1. 1. Könige 1. Die Situation ist folgende. David war ein großer König Israels und ist nun sehr alt. Er steht kurz vor dem Tod und hat erklärt, dass sein Sohn Salomo König werden soll.
Salomo?
Das ist ganz komisch für einen Amerikaner. Solomon, aber Salomo? Okay, das ist wichtig für heute. Dein Sohn Salomo König werden soll. Doch Davids Familie ist nicht gerade harmonisch. Also, Felix, könntest du bitte für uns vorlesen?
Ja. Adonija, der Sohn der Haggits, trat anmaßend auf und sagte, ich werde König sein. Er beschaffte sich Wagen und Besatzung, dazu die 50 Mann, die vor ihm herliefen. Sein Vater David hatte ihn nie in seinem Leben getadelt und nie zu ihm gesagt, warum tust du das? Auch war Adonija ein sehr staatlicher Mann. Seine Mutter hatte ihn nach Abschulam geboren.
Wir sehen, dass David, obwohl er ein großes Königreich aufgebaut hatte, bei der Gestaltung seiner Familie einige Kompromisse eingegangen war. Und diese Kompromisse führten zu Problemen. Sein Sohn Adonija wollte anstelle von Salomo König werden. Er sagt einfach, ich werde König sein. Da David es nicht gewohnt war, seinen Sohn zu tadeln, glaubte dieser, er könne sich den Thron einfach selbst aneignen. Es ist sehr wichtig, dass wir als Menschen lernen, ein Nein zu akzeptieren. Es ist sehr wichtig, dass wir lernen, dass wir keinen Anspruch auf alles haben, was wir wollen. Amen. Die Bibel weist Eltern an, dies ihren Kindern beizubringen. Eltern, ihr habt eine wichtige Aufgabe. Manchmal müsst ihr zu euren Kindern Nein sagen. Ihr sollt euren Kindern Disziplin beibringen. Disziplin ist gut. Disziplin. Sorry. Disziplin ist gut. Heute möchte ich also über Kindererziehung sprechen, aber nicht genau darüber. Viele von uns hier haben zwar Kinder, aber wir alle sind Kinder Gottes. Ich möchte darüber sprechen, wie Gott Disziplin einsetzt, um uns zu gesunden Menschen zu formen, die seinem Sohn ähnliche sind. Gott kennt jeden Menschen besser, als Eltern ihre eigenen Kinder kennen. In der Bibel steht, dass er uns im Mutterleib formt. Dass er die Anzahl unserer Haare kennt. Das ist einfach für mich. Dass er für jeden von uns besondere Pläne hat. Und dass er unsere innersten Gedanken und Gefühle kennt. Das ist mehr, als ich von meinen Kindern behaupten kann. Gott ist ein wunderbarer, fürsorglicher und gütiger Vater. Und er setzt sich in jedem einzelnen unserer Leben unermüdlich dafür ein, uns näher zu bringen und das Beste aus uns zu machen. Gott liebt dich und glaubt an dich. Er glaubt daran, dass du ein besserer Mensch werden kannst, als du es heute bist. Denn er ist der perfekte Vater. Heute predige ich also nicht über Kindererziehung, sondern über die Erziehung von Menschen. Kann man Menschenerziehung sagen? Menschenerziehung. Ich werde jedoch einige Beispiele aus der Kindererziehung anführen, da diese hilfreich sind. Und ich werde auch viele praktische Tipps für die Eltern unter uns geben, die zu Hause Kinder großziehen. Dann Eltern können sicherlich etwas Hilfe von unserem himmlischen Vater gebrauchen, oder?
Ja,
Ja, auf jeden Fall. Wir werden drei Punkte behandeln, die aufeinander aufbauen, wobei der letzte Punkt unseren Blick ganz auf Jesus und den Himmel lenkt. Anschließend hören wir eine Geschichte von Archie aus München, die uns hilft, über die Predigt und Jesus nachzudenken. Also, lasst uns anfangen. Punkt 1. Es gibt einen richtigen und einen falschen Weg. Römer 2, Vers 5 bis 10. Bitte schön, Felix.
Weil du aber starrsinnig bist und dein Herz nicht umkehrt, sammelst du Zorn gegen dich für den Tag des Zornes, den Tag der Offenbarung von Gottes gerechtem Gericht. Er wird jedem vergelten, wie es seine Taten verdienen. Denen, die beharrlich Gutes tun und Herrlichkeit, Ehre und Vergänglichkeit erstreben, gibt er ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig sind und nicht der Wahrheit gehorchen, sondern der Ungerechtigkeit, widerfährt Zorn und Grimm. Not und Bedrängnis wird das Leben eines jeden Menschen treffen, der das Böse tut, zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Doch Herrlichkeit, Ehre und Frieden werden jedem zuteil, der das Gute tut, zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen.
Wir werden das erhalten, was unsere Taten verdienen. Wenn wir im Bösen leben, eigennützig sind und Gottes Wahrheit ablehnen, dann erwartet uns Zorn und Grimm. Wenn wir für Gott leben, wenn wir Gutes tun, nach der Wahrheit suchen und danach streben, durch Gott die Unsterblichkeit zu erlangen, das ist das ewige Leben, dann erhalten wir Frieden, Herrlichkeit und Ehre. Wow!
Amen.
Wenn man nicht an Recht und Unrecht, an Gut und Buße glaubt, ist das natürlich schwer zu akzeptieren. Aber in Wirklichkeit lehnen nur sehr wenige Menschen das Konzept von Recht und Unrecht wirklich ab. Wenn ein Mann die Straße entlang geht, eine Frau sieht, die eine Dürre ist, und dann feststellt, dass er Hunger hat, ist es dann richtig oder falsch, wenn er sich den Dünner nimmt? Richtig oder falsch?
Falsch.
Das ist falsch. Das ist zwar albern, aber es könnte passieren und es wäre falsch. Seien wir mal ernst. Was, wenn er beschließt, dass er sie will? Ist es richtig oder falsch, wenn er sie zum Sex zwingt? Ganz falsch. Noch schlimmer. Was, wenn es sich statt um eine Frau um ein Mädchen handelt? Es ist klar. Es gibt richtig und falsch. Gut und böse. Das wäre böse. Und das akzeptieren wir als Gesellschaft. Ja?
Ja.
Unsere gesamte Gesellschaft akzeptiert dies. Deshalb gibt es rechtliche Konsequenzen für die bösen Taten, die ich erwähnt habe. Diese Konsequenzen sind gut, denn sie helfen den Menschen, auf dem guten Weg zu bleiben und den bösen Weg zu meiden.
Amen.
Als Eltern müssen wir unseren Kindern diese Dinge beibringen. Wenn wir sie nicht richtig erziehen, werden sie sich so verhalten wie der Mann, der sich den Dünner schnappt. Ich habe es mir angesehen. Meine Söhne sind 6 und 3 Jahre alt und können sehr gut ihr Spielzeug teilen. Sarah und ich haben ihnen das Teilen beigebracht, weil wir glauben, dass es eine gute und gottgefällige Eigenschaft ist. Großzügig zu sein, nicht an welchen Dingen zu hängen und das zu teilen, was man hat. Für Kinder beginnt das Erlernen diese Dinge damit, dass sie ihr Spielzeug mit anderen teilen.
Amen.
Aber wir haben auch eine Tochter. Meine einjährige Tochter Ari lernt diese Eigenschaft gerade noch. Als sie alt genug würde, um mit ihren großen Brüdern zu spielen, wollte sie immer mit dem Spielzeug spielen, mit dem sie gerade beschäftigt war. Das gefiel ihren Brüdern überhaupt nicht. Ich musste sie daran erinnern. Sie ist noch ein Baby, das ist in Ordnung, lass sie es haben. Aber nimmt ein anderes Spielzeug und bietet es ihr an, Sie wird das neue Spielzeug haben wollen und so kann sie lernen zu teilen. Meine Söhne taten das und alle drei Kinder können friedlich spielen. Am meisten. Vor kurzem haben wir die Erziehung unserer Tochter verschärft. Anstatt ihr zu erlauben, das Spielzeug zu nehmen, haben wir angefangen, Nein zu sagen. Wenn sie versucht, ein Spielzeug von ihren Brüdern zu nehmen, sagen wir, Ari, nein. Gib es zurück. Wir sind nicht wütend, wir schreien nicht, wir sagen ihr einfach, was richtig ist. Manchmal gibt sie es nicht sofort zurück. Aber ihre Brüder gehen ihr mit gutem Beispiel voran. Sie lassen sie es immer ohne Streit, ohne Schreien oder Weinen nehmen. Also macht sie es ihnen jetzt nach. Wir können unsere Hand ausstrecken und sagen, Ari, gib es zurück. Und meistens tut sie es.
Meistens.
Wenn nicht, bleiben wir einfach sitzen, weil sie gehört. Und wir feiern mit ihr, wenn sie es schließlich tut. Das ist einfach, aber unerlässlich. Es ist eine grundlegende Disziplin für ein einjähriges Kind. Wir alle lernen Disziplin von unseren Eltern. Und sie bewahrt uns davor, zu wilden Kerlen zu werden, die auf dem Gehweg Dünne klauen. Aber wie funktioniert das bei Erwachsenen? Wir sind alle schon Erwachsenen. Es sitzt ja niemand da, wie bei einem Kind, und bringt uns bei, das Richtige zu tun. Hey, nein, Daniel. Nein, Masud. Nee, Tamara, nein, bitte. Nee, aber wir alle haben dieses Buch, das hier bei uns zu Hause, auf unseren Handys, in unseren Laptops liegt und uns lehrt, was richtig ist.
Amen.
Wenn du wissen willst, was richtig ist, dann steht es in diesem Buch. Amen. Gott lehrt uns, was richtig und was falsch ist. Und wir wissen, wenn wir seinem Wort folgen, sind wir auf dem richtigen Weg. Und Jesus macht hier ganz deutlich, lest oder hört nicht nur die Worte, sondern tut, was darin steht. Dies ist kein Ratgeber, sondern es sind die Gebote und Erwartungen Gottes. Wenn ihr dieses Buch verlasst, verlässt Gott euch. Was ist, wenn etwas nicht in diesem Buch steht? Oder wenn es unklar ist? Dann was? Ich hatte zum Beispiel kürzlich ein Gespräch mit einem Mann über sein Geschäft. Er wollte wissen, ob eine bestimmte Geschäftsidee ethisch vertretbar sei oder nicht. Zu diesem Thema gab es keine eindeutigen Schriftstellen. Und wisst ihr, was er tat? Er suchte Rat. Die Bibel sagt ganz klar, was das richtig ist, wenn wir nicht wissen, was das richtig ist. Wir sollen Rat suchen.
Amen.
Sprüche 11, Vers 14 und Sprüche 12, Vers 15 sind für mich immer hilfreich.
Fehlt es an Führung, kommt ein Volk zu Fall. Rettung ist dort, wo viele Ratgeber sind. Der Weg des Toren ist gerade in seinen eigenen Augen. Der Weise aber gerade fragt.
Amen. Seid nicht töricht. Denkt nicht, ich weiß, was richtig ist. Wenn ihr Jünger Jesu seid, dann wisst ihr, dass ihr andere Menschen gebraucht habt, um gerettet zu werden. Und dass ihr auch weiterhin andere Menschen braucht, um gute geistliche Entscheidungen zu treffen. Wenn du kein Jünger Jesu bist, dann brauchst du ganz sicher gottfürchtige Menschen, die dir helfen, den richtigen Weg zu finden. Schau dich hier im Raum um. Hier sind viele reife und gläubige Menschen. Erzieht ihr Kinder? Ihr habt nicht alle Antworten. Frag jemanden, der mit seinen Kindern hier im Raum ist. Seid ihr verheiratet? Ihr wisst nicht alles. Frag jemanden, der mit seinem Ehepartner hier im Raum ist. Möchtest du lernen, wie man sein Geld verwaltet? Frag jemanden in diesem Raum, der bereits in Rente ist. Möchtest du lernen, wie man Gemeinde, Arbeit und Familie unter einen Hut bringt? Frag jemanden, der das hier schon lange vor deiner Ankunft geschafft hat. Wann hast du das letzte Mal jemanden um Rat gefragt und deine eigene Meinung wirklich beiseite geschoben, um ihm zuzuhören? Wenn das schon lange her ist, hast du wahrscheinlich unkluge Entscheidungen getroffen. Ich wende mich hier besonders an die Eltern. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Und ich auch nicht. Seid nicht unklug, sondern holt euch Rat. Es gibt einen richtigen und einen falschen Weg für uns alle. Lernen wir den richtigen. Das erfordert Disziplin von uns allen. Akzeptieren wir das, denn besser ist es, jetzt Disziplin zu üben, vielleicht durch eindringliche Ratschläge oder die Zurechtweisung eines Freundes, als später, wenn wir Gott begegnen, für unsere falschen Entscheidungen gerichtet zu werden. Das bringt uns zu Punkt 2. Disziplin ist gut. Das ist auch mein Titel, aber Punkt 2. Hebräer 12.
Und ihr habt die Mahnung vergessen, die euch als Söhne anredet. Mein Sohn, verachte nicht die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn er dich zurechtweist. Denn wenn der Herr liebt, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, sag mal,
zurück. Das ist schwierig, oder?
You change lives.
Oh, did I?
Oh. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt werdet. Gott behandelt euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den sein Vater nicht züchtigt? Würdet ihr nicht gezüchtigt, wie es doch bisher allen ergangen ist, dann wäret ihr keine legitimen Kinder. Ihr wäret nicht seine Söhne. Ferner, an unseren leiblichen Vätern hatten wir harte Erzieher und wir achten sie. Sollen wir uns dann nicht erst recht dem Vater der Geister unterwerfen und so das Leben haben? Jene haben uns für kurze Zeit nach ihrem Ermessen in Zucht genommen. Er aber tut es zu unserem Besten, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit gewinnen, an seiner Heiligkeit gewinnen. Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Leid. Später aber gewährt sie denen, die durch sie geschult worden sind, Gerechtigkeit als Frucht des Friedens.
Wir verhalten uns oft so, als ob das Ziel des Lebens darin bestünde, Schmerzen zu beseitigen. Wir suchen nach Behaglichkeit. Wir wollen gemütliche Wohnungen, bequeme Möbel, bequeme Betten. Wir haben anstrengende Tage und so gehen wir nach Hause und suchen nach Behaglichkeit. Wir entspannen uns bei einem Glas Wein. Wir entfliehen dem Unbehagen durch Netflix, YouTube oder Instagram. Wir wollen keine Unannehmlichkeiten in unseren Beziehungen. Wenn wir uns also über unseren Partner ärgern, ziehen wir uns zurück und ignorieren ihn, anstatt das schwierige Gespräch anzugehen. Wir ärgern uns über unsere Mitbewohner, weil wir glauben, es sei ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir uns wohlfühlen. Anstatt also zu fragen, ob wir ihr Leben verbessern, ärgern wir uns darüber, dass sie unser Leben weniger angenehm machen. Wir wollen unsere Kinder vor Unbehagen bewahren. Wenn ihnen also etwas nicht gefällt, sie einen Wutanfall bekommen oder sich daneben benehmen, nehmen wir sie einfach in die Arme und sagen ihnen, das ist ganz okay, so verärgert zu sein, anstatt sie zu erziehen. All diese Verhaltensweisen sind ungesund. Unbehagen kann gut sein. Erziehung ist gesund. Disziplin ist gut. Darf ich erzählen, wie sehr mich das betrifft. Ich möchte meinen Kindern keine Hume bereiten. Wenn sie also zurechtgewiesen werden müssen, fällt mir das schwer. Ich müsste sie nicht traurig machen. Rowan hat sich eine neue Angewohnheit angeeignet. Er tut so, als könne er mich nicht hören. Ganz komisch, oder? Wenn ich ihn also um etwas bitte, ignoriert er mich einfach. Natürlich muss er lernen, seinen Eltern zu gehorchen. Das steht in der Bibel. Aber ist meine Aufgabe, ihm die Dinge der Bibel beizubringen. Also es ist auch meine Aufgabe, ihm beizubringen, mir zu gehorchen. Wenn er das also tut, muss ich ihn zurechtweisen. Die Konsequenzen dafür, dass er mich ignoriert, ist, dass er aufhören muss, was er gerade tut, sich bei mir entschuldigen, tun muss, worum ich ihn gebeten habe, und dann in die Auszeit gehen muss. Es macht ihn traurig, mit dem Spielen aufzuhören und in die Auszeit zu gehen. Für einen 6-Jährigen ist das schmerzhaft. Ich möchte ihm keinen Schmerz zufügen. Und manchmal, wenn er mich ignoriert, ist es für mich einfacher, ihn einfach weiterspielen zu lassen und das, worum ich ihn gebeten habe, selbst zu tun. Ist für mich viel einfacher. Aber wisst ihr was? Ich bin selbstsüchtig. Es ist eigentlich nicht sein Schmerz, der mich davon abhält, ihn zu erziehen. Es ist mein eigener. Es ist ein Opfer für mich, mit dem aufzuhören, was ich gerade tue. Mit ihm darüber sprechen, warum er mich ignoriert hat. Und zu entscheiden, ob es ein Versehen war oder Absicht. In diesem Moment ist es schneller und einfacher, ihn einfach ungehorsam sein zu lassen. Ich bin versucht, meine eigene Bequemlichkeit und mein Wohlbefinden über das zu stellen, was das Beste für ihn ist. Wie schrecklich. Aber es ist wahr. Liebe Eltern, ihr wisst, wovon ich rede. Und alle anderen wissen es auch. Es gibt Dinge, die Disziplin von uns verlangen, die wir jedoch ignorieren, weil sie uns schwerfallen und wir uns nach Bequemlichkeit und Leichtigkeit sehnen. Der einfache Ausweg ist eine Auffahrt auf den breiten Weg, der ins Verderben führt. Jesus sagt, dass dieser Weg leicht ist und viele entscheiden sich dafür. Der schmale Weg hingegen ist beschwerlich. Er erfordert selbst Verleugnung und schwierige Entscheidungen, doch er führt zur Erlösung. Disziplin ist gut. Das zu tun, was schwer, aber richtig ist, ist gut. Unbehagen ist nicht immer schlecht. Oft ist es sogar gut. Versöhnungsgespräche sind schwierig. Wenn man mit jemandem in Streit liegt und nicht mit ihm sprechen möchte, ist es einfacher, ihn zu ignorieren. Es ist bequem, mit seinen Freunden zu reden und über ihn zu tratschen, Bestätigung zu suchen und seiner Verbitterung zu nähren. Es ist unangenehm, zu vergeben, sich zu versöhnen und weiterzumachen. Der unangenehme Weg ist der richtige. Es ist schwer, Geld zu spenden. Es wird schwer, auf diesen Kauf bei Amazon zu verzichten und stattdessen 10% an die Gemeinde zu spenden. Doch genau zu dieser Disziplin ruft Gott uns auf. Gott ruft uns dazu auf, mit unserem Geld weise umzukehren, nicht gierig zu sein und unser Geld zum Aufbau des Reiches Gottes einzusetzen. Es ist leicht, der Realität zu entfliehen, indem man sich Pornografie ansieht oder sich betrinkt. Es ist leicht, über diese Dinge zu lügen oder sie geheim zu halten. Doch genau dieses momentane Unbehagen beim Bekenntnis ist es, was du brauchst, um frei zu sein und wieder auf den schmalen Weg zurückzufinden. Schütze nicht dein Wohlbefinden, nur um deine Seele in Gefahr zu bringen. Es ist leicht, unsere Kinder sich daneben benehmen zu lassen. Es ist leicht zu sagen, da kann ich nichts machen. So sind Kinder eben. So sind Babys eben. So sind Teens eben. Es ist schwer, das zu tun, was die Bibel sagt, wenn sie uns auffordert, unsere Kinder zu erziehen. In Sprüche 13, 24 heißt es, wer seine Kinder liebt, nimmt sie früh in Sucht. Nicht, wenn es dir gerade passt, nicht. Wenn es einfach wird. Nicht, wenn sie schon erwachsen sind. Erziehe sie früh. Erziehe sie, wenn es nötig ist. Es ist keine Liebe, das Fehlverhalten deiner Kinder weiterlaufen zu lassen. Hilf deinen Kindern zu erkennen, was falsch und was richtig ist und erziehe sie darin. Gott ersieht uns und er ist der perfekte Vater.
Amen.
Nehmt euch ein Beispiel an ihm. Aber warum erzieht Gott uns, wenn er uns doch so liebt, wie wir sind? Nun, weil uns diese Erziehung hilft, Jesus ähnlicher zu werden. Punkt Nummer 3, letztlicher Punkt 3. Disziplin macht uns Christus ähnlich. Hör mal, bevor ich weitermache, muss ich etwas sagen. Gottes Liebe zu dir hängt nicht von deiner Güte ab. Gottes Vergebung hängt nicht von deiner Rechtschaffenheit ab.
Amen.
Gott bestraft nicht ausschließlich schlechte Menschen und segnet nicht nur gute Menschen.
Ja.
Und vor allem, niemand wird gerettet, weil er Gott vollkommen gehört. Wir werden nicht durch unsere guten Taten gerettet.
Das stimmt, ja.
Vorhin habe ich Römer 2 gelesen und vielleicht scheint es so, als würde es das sagen. Paulus verwendet dieses einfache Argument in Römer 2, um denselben Standpunkt zu vertreten, den ich dargelegt habe. Wir müssen Gottes Wort befolgen, um gut zu sein. Doch Paulus erklärt in Römer 3 weiter, dass niemand gut ist.
Amen.
Nicht ein einziger.
Amen.
Wir alle haben gesündigt und haben Gottes Maßstab für das Gute verfehlt.
Amen.
Römer 5 macht deutlich, dass wir nur gerettet sind, weil Jesus für uns gestorben ist.
Amen.
Römer 6 macht deutlich, dass das ewige Leben ein Geschenk Gottes ist.
Amen.
Ja, es gibt also richtig und falsch und wir sollten uns für das Richtige entscheiden.
Amen.
Ja, Disziplin ist gut und als Menschen sind wir fähig zu lernen, was gut ist. Und durch Selbstdisziplin können wir uns für das Gute entscheiden. Auch wenn Hebräer 12 nachlegt, dass selbst unsere Selbstdisziplin ein Ergebnis von Gottes Züchtigung ist.
Amen.
Züchtigung ist.
Züchtigung.
Züchtigung ist. Also lautet die Zusammenfassung eigentlich, wir sind nicht gut und wir brauchen Gott.
Amen.
Wir brauchen Jesus.
Amen.
Und genau deshalb ist Gottes Buch so wichtig. Sie richtet unseren Blick auf Jesus und macht uns Jesus ähnlich.
Amen.
Wir betrachten den Kontext von Hebräer 12, hier direkt nach Vers 11, den wir schon gelesen haben. In den Versen 12 bis 13 heißt es:
Darum macht die erschlafften Hände und die wankenden Knie wieder stark. Schafft ebene Wege für eure Füße, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt, sondern viel mehr geheilt werden.
Wir sind wie Menschen mit Behinderungen, die durch Gottes Züchtigung geheilt werden. Menschen mit Gehbehinderungen können nicht einfach aufstehen und gehen, es sei denn, Gott heilt sie auf wundersame Weise. Gottes Züchtigung ist eine Art und Weise, wie er unsere geistlichen Behinderungen heilt. Die Sünde hat uns verdorben. Sie hat uns verletzt und uns Schaden zugefügt. Gottes Maßstab für Recht und Unrecht hilft dabei, unseren Verstand und unseren Gewissen zu heilen. Gottes Wort hilft dabei, uns innerlich zu heilen. Es heilt uns, indem es uns zu Jesus bringt und uns Jesus ähnlicher macht. In Hebräer 12, Vers 2 bis 3 heißt es:
Und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der von ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. Richtet also eure Aufmerksamkeit auf den, der solche Anfeindungen von Seiten der Sünder gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und mutlos werdet.
Wir sollen unseren Blick auf Jesus richten. Nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit, sondern auf seine. Und wir sollen uns nicht auf unser eigenes Unbehagen und unser eigenes Leiden konzentrieren, sondern auf seines. Sein Leiden trägt uns durch dieses Leben und in das nächste. Und er ist unser Vorbild darin, Züchtigung anzunehmen und zu ertragen. In Hebräer 5, 8, Vers 8 bis 9 heißt es:
Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden.
Als Gottes Sohn nahm Jesus Gottes Züchtigung an. Er nahm die Qualen am Kreuz auf sich. Nicht um Trotz zu suchen, sondern aus Gehorsam. Und genau das war ein Teil dessen, was ihn vollkommen machte. Und seine Züchtigung ist letztlich das, was uns gut macht. Nicht unsere eigene Züchtigung, sondern die Jesu. Doch wenn Jesus so vollkommen er auch war, Gottes Züchtigung annehmen kann, dann sollten wir das erst recht tun, die wir durch die Sünde verdorben sind.
Amen.
Es erstaunt mich wirklich, dass Jesus Gottes Züchtigung hinahmt, obwohl er ohne Sünde war. Als Kind hasste ich es, Bestrafung zu akzeptieren, die ich für ungerecht hielt. Manchmal verlangten meine Eltern von mir Disziplin nur um des Gehorsams willen. Ich erinnere mich an einen Tag, als ich noch ein Teenager war. Mein Vater weckte mich an einem Samstag um 6 Uhr morgens. Ich sagte: Papa, warum muss ich aufstehen? Er sagte: Weil ich es sage. Steh auf und komm nach draußen. Wir haben Arbeit zu erledigen. Wir wohnten auf dem Land und hatten oft Arbeit auf unserem Grundstück zu erledigen. Ich traf ihn draußen und er sagte: Wir werden heute den ganzen Tag arbeiten. Wir haben viel zu tun, lass uns anfangen. Ich erklärte: Papa, meine Freunde und ich hatten vor, heute gemeinsam Zeit am See zu verbringen. Er sagte: Heute gehst du nicht an den See. Wir haben Arbeit zu erledigen. Du siehst deine Freunde oft genug. Ich brauche Hilfe. Ich war total verwirrt. Ich fragte: Papa, habe ich Ärger? Habe ich etwas falsch gemacht? Er sagte: Nein, wir haben einfach Arbeit zu erledigen. Du brauchst Disziplin. Ich wurde so wütend. Ich fand das so unfair. Warum sollte ich bestraft werden, nur weil mein Vater will, dass ich arbeite? Alle meine Freunde schliefen schon und würden bald am See sein. Ich hatte doch gar nichts falsch gemacht. Zum Glück werde ich nicht gebeten, Jesus zu sein. Ich sagte: Papa, das ist unfair. Und habe mich den ganzen Tag lang beschwert. Jesus sagte: Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus vertraute seinem Vater und das sollten wir auch tun. Wir sollten darauf vertrauen, dass Gottes Züchtigung gut für uns ist. Er möchte uns Jesus ähnlicher machen. Disziplin lässt uns Jesus ähnlicher werden. Wenn wir Schmerz erfahren oder Unannehmlichkeiten ertragen, lässt uns das Jesus ähnlicher werden. Hören nach irgendwelche Teenager zu? Sind wir Teens hier? Ja, ein paar Teens. Okay, Teens, seid nicht wie ich. Vertraut euren Eltern. Vielleicht denkt ihr, sie seien unfair, wenn sie euch auffordern, das Handy wegzulegen, ihnen in eure Nachrichten zu zeigen oder eure Videospiele auszuschalten. Sie sind nicht unfair. Okay? Liebe Eltern, seid bereit, eure Kinder zu erziehen, auch wenn es euch oder ihnen schwerfällt. Sie sind vielleicht verärgert, weil du Nein gesagt hast. Kein Problem. Achte darauf, wie du lebst und auch darauf, wie du sie erziehst. Tu es nicht, wenn es dir gerade passt oder leicht fällt, sondern dann, wenn sie dich brauchen. Erziehung macht dich und deine Kinder Christus ähnlicher. Das lässt uns alle Christus ähnlicher werden. Wir alle erleben im Leben schwierige Zeiten. Sollten wir deshalb glauben, Gott werde uns bestrafen? Nein. Vielleicht segnet Gott dich gerade. Freue dich über Schwierigkeiten und Herausforderungen. Gott sieht dich als jemanden, der ihm am Herzen liegt und er glaubt daran, dass du ein besserer Mensch werden kannst. Sorry, dass ich so lange gepredigt habe. Ich komme zu Ende. Okay? Mein Basketballtrainer in der Mittelstufe hat immer etwas gesagt. Es ist für mich so hilfreich. Er sagte, wenn ich dich korrigiere, dann deshalb, weil ich an dein Potenzial glaube. Wenn ich damit aufhöre, solltest du dir Sorgen machen. Das bedeutet nämlich, dass ich nicht mehr daran glaube, dass du dich verbessern kannst. Ich glaube, so empfindet Gott uns gegenüber. Solange er uns süchtigt, glaubt er daran, dass wir besser werden können. Christus ähnlicher. In der Bibel steht, dass wir uns freuen und dankbar sein sollen, wenn Gott uns süchtigt. Ich glaube, das ist der Grund dafür. Er liebt uns und glaubt an uns. Glaubt Gott an dich genauso, wie er an Jesus geglaubt hat. Er erzieht uns, damit wir an seiner Heiligkeit teilhaben können. Damit wir Anteil an seiner Heiligkeit gewinnen. David, König von Israel, ging bei der Erziehung seiner Kinder Kompromisse ein, während er sein Königreich aufbaute. Seine Kinder müssen die Folgen tragen. Gott wird uns das niemals antun. Er wird dich niemals aufgeben. Er wird niemals aufhören, dir helfen zu wollen. Folgen wir also dem Beispiel Jesu und nehmen wir Gottes Züchtigung als Segen an, als Teil unseres Weges zur Vollkommenheit. Also jetzt können wir von Archie hören, wie eine Geschichte über Disziplin und wie es hat ihm näher zu dem Kreuz gebracht hat. Also komm mal, Archie.